Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Evangelium nach Lukas. Schlagt gerne die Heilige Schrift mit mir auf zu Lukas Kapitel 5. Lukas Kapitel 5, wir lesen miteinander die Verse 27 bis 32. Lukas Kapitel 5, ab Vers 27. Und hier heißt es in Gottes heiligem, ausgehauchten Wort. Und danach ging er, nämlich Christus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Fest in seinem Haus. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, unser König, Meister, Lehrer und Erlöser. Wir sind voller Freude und zutiefst dankbar, dass wir dich haben und dass wir wieder neu jetzt in dieser Stunde von dir lernen dürfen, aus deinem Wort. Und wir wollen jetzt deine Schüler sein, auf dich schauen, auf dich hören und von dir lernen. Und so bitten wir dich, Herr, lehre uns. Deine Knechte und deine Mägde wollen hören. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In unserem heutigen Abschnitt wollen wir uns drei Punkte genauer anschauen. Nämlich erstens die Berufung von Levi. Zweitens die Beschwerde der Pharisäer und Schriftgelehrten darüber. Und dann drittens die Beantwortung des Herrn Jesus Christus auf diese Beschwerde. Also die Berufung, die Beschwerde und die Beantwortung. Erstens, die Berufung durch Levi, die Berufung Levi durch Christus. Vers 27. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Es heißt hier, danach ging Christus hinaus. Denk daran, was gerade zuvor geschehen war. Jesus war in einem Haus, wo er einem gelähmten Mann die Sünden vergab und ihn danach heilte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Experten der Religion, sie ärgerten sich darüber und sie fragten sich, wer ist dieser Mann? Was bildet er sich ein? Er lästert Gott, denn nur Gott kann Sünden vergeben. Christus trennte sich also von dieser Gesellschaft. Christus verlässt sie. Er geht hinaus. Er hat ihnen ja bewiesen, dass er der Christus ist, der bevollmächtigte Erlöser Gottes. Aber sie wollten nicht hören. Er lässt sie stehen. Er kümmert sich nicht um diese Selbstgerechten, die anscheinend keinen Retter brauchen. Nein, er geht hinaus, hinaus zu den Verlorenen, zu den Menschen, die er retten will. Und so wandelte der Erlöser über die Straßen und Gassen Israels. Er ging zu Fuß, er wandelte durch den Staub dieser Welt, er ließ sich nicht kutschieren und nicht auf einer Sänfte umhertragen. Nein, er ging, denn er ist gekommen, verlorene Menschen zu suchen, zu finden und selig zu machen. Auf seinem Weg sah Christus jemanden, Vers 27, und danach ging er hinaus und sah. Christus sah jemanden. Sein Blick streifte nicht wahllos durch die Menschenmenge umher und plötzlich fiel ihm da ganz unerwartet ein Mann auf. Nein, das hier ist kein Zufall, denn im Griechischen wird nicht das normale Wort für sehen benutzt, sondern es meint ein bewusstes Betrachten, ein intensives Anschauen. Das heißt, Christus richtet ganz bewusst seine Augen konkret auf diesen Mann. Bei all den Leuten, die da rumliefen, hat Christus seinen Blick konzentriert, fokussiert, fixiert auf einen einzigen Mann. Und wen sah Christus da? Auf wen richtet er seinen Blick? Er sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen. Christus schenkt seine ganze Aufmerksamkeit einem Zöllner. Und ihr Lieben, das ist eine klare Ansage. Christus verlässt diese religiöse Elite, die Pharisäer und Schriftgelehrten, er lässt sie dastehen, er schenkt ihnen keine weitere Aufmerksamkeit. Und auf wem stattdessen richtet er sein Augenmerk? Auf wen? Er schaut auf einen Mann, den ein Pharisäer und Schriftgelehrter niemals beachten würde. Einen Zöllner. Und wir können uns überhaupt nicht mehr vorstellen, wir können gar nicht nachempfinden, wie skandalös das eigentlich für einen Pharisäer und für einen Schriftgelehrten war, was da passiert. Wer waren denn jetzt überhaupt die Zöllner zur Zeit von Jesus Christus? Warum waren sie so verachtet? Das Land Israel war besetzt von den Römern, das heißt, die Juden lebten unter einer Fremdherrschaft. Rom teilte alle Gebiete im Römischen Reich, also auch in Israel, in einzelne Bezirke ein, nämlich in Steuerbezirke. Und anhand der Anzahl der Einwohner und anderen Faktoren legte man fest, wie viel Steuern so ein Bezirk jährlich erbringen sollte. Das waren einmal regelmäßige Kopfsteuern auf jeden Einwohner, aber auch zahlreiche andere Abgaben mussten geleistet werden. Also an bestimmten Plätzen zum Beispiel oder bei Grenzübergängen mussten die Passanten für ihre mitgeführten Waren Grenzabgaben zahlen, also Zoll. Es gab auch für bestimmte Strecken so eine Straßennutzungsgebühr, also Maut. Oder Fischer mussten Abgaben leisten, dafür eine Gebühr zahlen, dafür, dass sie dort fischen durften und sie mussten Teile ihrer Einnahmen abgeben. Es gab Steuern auf Öl, es gab Steuern auf Wein und so weiter. Ich meine, wir kennen das ja auch. Man zahlt einfach auf alles Mögliche Steuern. So. Zur Zeit Jesu waren es nicht die Römer selbst, die diese Steuern eintrieben. Sie wählten einen anderen Weg, einen scheinbar leichteren Weg. Sie verpachteten diese einzelnen Steuerbezirke. Das heißt, als reicher Mensch konntest du das Recht erwerben, für ein gewisses Gebiet all die Steuern, Zölle und so weiter einzutreiben und dann an Rom zu übergeben. Das heißt, du erledigst die Arbeit für Rom. Die Römer gingen also eine Kooperation ein mit Privatpersonen im Volk, also wohlhabende Männer, die dann im Grunde ihre Privatfirmen gründeten, um Steuern einzunehmen. Also jemand wurde Oberzöllner, hatte dann diverse Unterzöllner unter sich, die den Job erledigten. Und man kam mit Rom überein, wie viel denn der Bezirk im Jahr erbringen sollte, wie viel Prozent man selbst davon erhält als Lohn für die Arbeit. Und das, ihr Lieben, war ein lukratives Geschäft. Denn wenn du so ein Oberzöllner bist und mit deinem Betrieb möglichst viel einnimmst, bedeutet das möglichst viel Profit, möglichst viel Gewinn für dich. Das heißt, Zöllner in Israel waren also Juden, die für die Römer Abgaben einnahmen und dadurch großen Profit machten. Aber warum waren die Zöllner denn jetzt so unbeliebt? Zum einen ärgerten sich die Juden natürlich darüber, dass das Land von einer Besetzungsmacht regiert wird und sie gezwungen waren, an Feinde einen Teil ihrer hart erarbeiteten, ja, ihres hart erarbeiteten Geldes, ihrer Güter abzugeben. Wer will an den Feind schon irgendwelche Abgaben leisten? Sie hassten die Tatsache, dass die Römer ihnen das Geld aus der Tasche zogen. Aber Zöllner waren verachtet, weil sie sich als Juden eben mit diesen Heiden, mit den Römern, verbündeten. Das heißt, damit waren sie Volksverräter. Sie waren selbst nicht besser als diese gottlosen Heiden. Sie sind unreine, Verbündete mit den Römern. Bei den Pharisäern gab es sogar einen Protest, einfach nur, weil die Münzen der Heiden, der Juden in Israel eingeführt wurden, weil auf den Münzen diese Götzenbilder, der Kaiser abgebildet war. Deswegen gab es schon einen Aufstand. Die Zöllner hatten mit all dem kein Problem. Sie machten dadurch Profit, Gewinn. Sie sind also in den Augen der frommen Juden unreine Heidenfreunde. Und hinzu kommt, wie sie ihre Arbeit durchführten. Denn sie mussten Menschen auch immer wieder zwingen, ihre Abgaben zu leisten. Sie konnten gegen das Volk vorgehen, sogar mit Festnahmen. Das macht dich nicht beliebt beim Volk. Und dann Dann galten die Zöllner darüber hinaus auch noch als habgierig. Das heißt, sie nutzten ihre Position aus. Sie forderten mehr, als ihnen eigentlich zustand. Wisst ihr noch, als die Zöllner zu Johannes kamen und fragten, was sollen wir tun? Zu Johannes dem Täufer. Und er sagt, er fordert nicht mehr, als euch zusteht. Die Leute hassten sie dafür. Sie galten als Diebe. Sie ziehen dich über den Tisch. Und zu guter Letzt waren die Zöllner verachtet, weil sie bekannt waren für ihr gottlosen Lebensstil. Also sie waren Verbündete der Heiden und sie lebten selbst wie die Heiden. Es geht ihnen nur ums Geschäft. Sie sind in der Regel nicht die Menschen, die die Synagoge besuchen oder im Tempel anbeten. Sie haben sich bewusst für diesen Lebensstil entschieden. Business. Leben genießen, ausgelassen feiern, saufen, schlemmen, Spaß haben. So. Zöllner werden darum in einer Reihe genannt von den Juden mit Räubern, Ungerechten, Ehebrechern, Sündern. Zöllner, das ist das Allerletzte. Kein frommer Jude, kein Pharisäer oder Schriftgelehrter will mit so einem gottlosen, geldgierigen Volksverräter irgendetwas zu tun haben. Sie sind der reinste Abschaum in ihren Augen. Nun lesen wir aber, dass Christus von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten weggeht und er sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen. Christus sah einen Zöllner am Zollhaus sitzen. In der Stadt Kapernaum, wo sich das zugetragen hat, diese Stadt lag in der Nähe von der Via Maris, das war eine sehr, sehr wichtige Handelsstraße. Und vielleicht war das ein Zollhaus, wo er saß, für die durchreisenden Händler. Wir wissen es nicht. Jedenfalls, dieser Mann sitzt an seinem Arbeitsplatz. Was tut er da wohl wahrscheinlich gerade? Zählte er das Geld? Führte er irgendwelche Listen? Oder war er gerade abgelenkt? Ich meine, vielleicht dachte er gerade über sein eigenes Leben nach. Ich meine, er heißt Levi, das war ein sehr verbreiteter Name, aber vielleicht hat der Vater ihm diesen Namen bewusst gegeben. Levi, der Stammvater der Leviten, der Stamm der Priester, das heißt, der Stamm derer, die ausgesondert sind, um Gott zu dienen, haben sich das die Eltern vielleicht gewünscht für ihren Sohn, als sie ihm diesen Namen geben. Er hat sich bewusst nicht für Gott, sondern für die Welt entschieden. Wünschte Levi manchmal, sein Leben wäre anders verlaufen? Also sicher wird er von Christus gehört haben, denn alle sprachen von ihm. Und wir haben zuvor gelesen, dass Leute aus Jerusalem kamen, um ihn zu hören. Also das fällt einem Zöllner auf, wenn plötzlich alle möglichen Leute aufkreuzen. Er wird von Christus gehört haben. Dachte er vielleicht über all das nach, was er so über Christus hörte? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, er saß am Zollhaus und plötzlich schlägt es wie ein Blitz ein. Aus dem nicht schlagartig hört er diese Worte, die sein Leben für immer verändern sollten. Christus sprach, folge mir nach. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Mit anderen Worten, werde mein Jünger, sei mein Schüler. Ich will, dass du bei mir bist. Ich will dein Lehrer sein. Ich will dich ausbilden. Ich will dich zu einem Schriftgelehrten des Reiches Gottes machen. Du sollst mein Jünger sein. Folge mir nach. Ein Zöllner, ein Schriftgelehrter würde das niemals tun, selbst wenn der Zöllner der letzte Mensch auf Erden wäre. Ich meine, da waren doch so viele feine, anständige, fromme Männer bei den Pharisäern. Die hätte man doch berufen können. Die hätte man ausbilden können. Die genießen einen guten Ruf. Aber nein, Christus wählt einen Verachteten. Anstößiger hätte seine Wahl ja kaum sein können. Und ihr Lieben, das ist ein klares Statement. Lieber wählt er einen Zöllner, der wie nichts geachtet ist, als einen selbstgerechten Pharisäer. Lieber einen, dessen Leben religiös betrachtet ein einziger Scherbenhaufen ist. Lieber so einen, als jemand, der meint, er bräuchte keinen Retter. Sein Leben sei schon moralisch einwandfrei. Ja, ihr Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, ihr habt genau richtig gehört. Einen Zöllner. Dieser Christus, er wählt sich Menschen, die vollkommen kaputt sind, um sie vollkommen umzukrempeln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die gehen einfach am Zollhaus vorbei und würdigen ihn nicht einmal eines Blickes. Doch er, der Christus, der Heilige Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, er ist gekommen, das Verlorene zu suchen und selig zu machen. Christus wählt ganz bewusst Levi als seinen Jünger. Wie geschrieben steht in 1. Korinther Kapitel 1 ab Vers 27, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, die meinen, sie seien weise. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache, die meinen, sie seien stark. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Der Herr hat sich Levi ersehen. Er hat sich Levi auserwählt. Später in Johannes Kapitel 15, wo Jesus seine Jünger, seine Apostel versammelt hat, da sagt er ihnen, warum sie eigentlich Apostel geworden sind, warum sie Jünger geworden sind. Und er sagt ihnen dort in Johannes Kapitel 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt. Siehst du das hier? Diese souveräne Auswahl Gottes von all den zahlreichen Leuten, die sich dort tummelten, richtet er seinen Blick auf einen einzigen Mensch und beruft ihn in seine Nachfolge. Und Christus, er beruft wirksam. Das heißt, Christi Worte wirken unwiderstehlich anziehend hier auf das Herz dieses Zöllners. Und schaut euch an, wie er reagiert. Christus spricht, folge mir nach. Vers 28. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Hier ist diese unwiderstehliche Anziehungskraft Christi. Er spricht, folge mir nach, und plötzlich verliert all das Geld und der schnelle Gewinn und die Lust dieser Welt allen Wert. All das, was einst so attraktiv war, so anziehend war, so wichtig war, lässt er alles stehen und liegen. Plötzlich ist da ein unendlich stärkerer, innerer Drang. Er hört diese Worte und er muss folgen. Levi stellt keine Fragen, er bittet nicht um Zeit zum Überlegen, er muss nicht erst eine Nacht drüber schlafen, er hört diese Worte von Christus und er lässt alles stehen und liegen, er muss Folge leisten. Siehst du diese lebensverändernde Kraft, die hier am Werk ist? Christus ruft und man folgt. Christus ruft und es entsteht ein vollkommen neues Leben. Und so ruft er. Er ruft, so wie Christus einst den toten Lazarus aus seinem Grab rief und sprach, komm heraus, so ruft er nun zu diesem geistlich toten Sünder Levi aus seinem Grab, dem Zollhaus, ihn heraus. Komm und folge mir. Sein altes Leben ist vorbei. Levi, folge mir nach. Du dienst nicht länger dem Mammon. Ich bin nun dein Herr. Du dienst nicht länger dem Geld. Du dienst dem Sohn Gottes. Die Stimme des Herrn, sein heiliger Ruf, ist gewaltig an Kraft. Levi hatte sich einst bewusst für diesen Lebensstil der Sünde entschieden. Er hat sich gegen Gott und für das Geld entschieden. Die Anziehungskraft des Geldes hatte ihn voll im Griff. Doch nun ist ein Stärkerer gekommen. Mit einem Wort reißt er Levi aus seiner Welt. Christus ist ein mächtiger Erlöser. Er spricht, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Hast du das erlebt? Diese Gnade ist immer noch da. Christus, der Auferstandene, er wandelt, auch hier inmitten seiner Gemeinde. Und viele von euch können es bezeugen, dass Christus euch gerufen hat. Ich selbst, ihr wisst es, war ein Straßenjunge, ein Kind, das im Abfall lebte. Abschaum der Gesellschaft. Ich weiß noch, wie ich auf dem Polizeirevier zitiert wurde und der Polizist zu mir sagte, wir kennen Jungs wie dich. Du wirst garantiert wiederkommen, du wirst dich nicht verändern. Dein Fall ist hoffnungslos. Er hat recht, denn was war ich? Ein krimineller, asozialer, unverbesserlicher Taugenichts, ein nichtsnutziger Mensch, es ist wahr. Aber plötzlich, wie ein Blitz, schlug es ein, als ich völlig am Ende war. Diese Worte, folge mir nach. Plötzlich tritt Christus in dein Leben, in deine Welt und er reißt dich raus aus deiner alten Welt und schenkt dir ein absolut neues Leben. Folge mir nach. Nein, und da war in mir nichts, was irgendwie würdig wäre für diesen Ruf, weil ich mich irgendwie eloquent ausdrücken könnte und irgendwie besonders wäre. Nein, Abschaum. Aber warum ruft er denn? Denn seine Gnade währet ewiglich. Gnade, Gnade. Warum beruft er Levi, einen Zöllner? Gnade. Geht hin, Pharisäer, Schriftgelernte. Lernt, was das bedeutet. Barmherzigkeit. Gnade. Er beruft ihn, um zu zeigen, was für ein mächtiger Erlöser er ist, der selbst die größten und schlimmsten Sünder beruft und sie vollkommen umkrempelt. Eben gerade hatte er noch den Beweis gegeben, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Wisst ihr noch? Indem er den Lahmen heilte. Nun beweist er abermals, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, indem er wieder einen Lahmen heilte. Jemand, der geistlich gesprochen vollkommen verkrüppelt und entstellt, da liegt an seinem Zollhaus. Levi, er beruft ihn und er wandelt in einem neuen Leben. Kein Sünder ist zu groß, als dass Christus ihn nicht berufen und retten und völlig verändern könnte. Und so folgt Levi dem Christus. Und ja, Christus schämt sich nicht für Levi. Der soll es alle sehen, alle Welt. Dieser Levi gehört nun zu mir. Er ist mein Jünger. Und er macht ihn ja nicht nur zu seinem Jünger. Levi darf ihn nicht nur nachfolgen. Er wird ihn zu einem Apostel machen. Jemand, der auf den einen der 12 Throne sitzen wird, um die 12 Stämme Israels zu richten. Levi, Matthäus, einer der 12 Apostel, dem die Ehre zuteil wird, sogar ein heiliges Evangelium zu schreiben. Der Zöllner, der einst Menschen betrogen hat, Listen verfälscht hat mit seiner Feder. Er schreibt ein heiliges Evangelium, ausgehaucht aus Gottes Mund auf. Ein Apostel des Herrn Jesus Christus. Siehst du, wie gnädig dieser Christus ist? Wenn du das verstanden hast, dann wirst du nicht bei dem Lied, was wir gesungen haben, oder bei dem langen Psalm, den wir gelesen haben, dich wundern. Warum heißt es immer wieder, seine Gnade währet ewiglich? Du wirst einstimmen, dieses Lob. Du wirst nicht aufhören können, immer und immer wieder zu preisen, dass seine Gnade ewig ist. Siehst du nicht, wie er sich erbarmt über die größten aller Sünder? Ja, hast du das nicht erlebt, diese unwiderstehliche Stimme zu vernehmen? Wie Christus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Sie folgen mir. Und ich? Ich gebe ihnen das ewige Leben. Kommst du? Kommst du, weil du ihn hörst? Vielleicht sitzt du gerade in deinem Zollhaus der Sünde. Das heißt, du bist fixiert auf deine Welt, auf deine Arbeit, deine Beschäftigung, deine Vergnügungen, deine Sünden, die du so liebst. Dein tolles Leben. Dein Leben ohne Gott. Ohne Gott. Und vielleicht reißt er dich heute raus aus deiner gottlosen Welt und spricht, folge mir nach. Und du wirst aufstehen und alles stehen und liegen lassen und folgen, weil alles andere plötzlich nicht mehr wichtig ist. Alles ist nebensächlich, alles ist unwichtig, weil du erlebst ein alles überragendes Verlangen, Christus zu folgen und ihm zu gehören. Erlebst du diese Anziehungskraft Christi? Dass er dein Herz gepackt, dass er dein Herz ergriffen hat. Levi lässt seine Welt zurück und folgt Christus nach. Und, sag mir, ist das ein trauriges Ereignis? Macht Levi jetzt Verlust? Verliert er etwas, weil er Christus nachfolgt? Nun, anscheinend hat Levi den Eindruck, dass er unbeschreiblich großen Gewinn gemacht hat. Er lässt alles stehen und liegen, sein Geschäft. Und dennoch ist er vollkommen davon überzeugt, dass er unendlich großen Gewinn gemacht hat. Vers 29, er feiert ein Fest und Levi macht ihm, nämlich dem Christus, ein großes Mahl in seinem Haus. und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Das ist, was passiert, wenn man von Christus berufen wurde. Man wird erfüllt mit größter Freude. Levi war ein wohlhabender Mann, also er besaß ein großes Haus, er konnte eine große Menge von Menschen zu sich einladen und er besaß genug Geld, um ein großes Mahl zu bereiten für diese große Menge. Und genau das tut er hier auch. Er will ein Fest feiern. Und Levi ist hier nicht irgendwie so ein oberflächlicher Feierlaune. Er hat wirklich einen Anlass. Es gibt wirklich was zu feiern. Das hier ist von größter Bedeutung. Ja, vor ein paar Tagen, da haben wir gesehen, wie alle Leute kräftig feiern. Sie feiern Silvester, ein neues Jahr, einen neuen Anfang. Eigentlich bleibt alles beim Alten, nur die Datumsangabe ändert sich. Eigentlich nichts Besonderes. Aber das hier ist in Wahrheit ein Neuanfang, den man wahrhaftig feiern sollte. Es ist wirklich von ewiger Bedeutung, die Veränderung, den Neubeginn in ein neues Leben. Nicht bloß in ein neues Jahr, sondern in ein neues, ewiges Leben. Nein, das gilt es, feiern. Das ist echter Grund zur Freude. Levi hat den Erlöser, er darf zu ihm gehören. Und wisst ihr, was ich mir wünsche für mich selbst, was ich dir wünsche, dass wir mehr von dieser Freude haben, von der hier die Rede ist. Ja, wir trauern über unsere Sünden. Ja, wir sind sehr ernsthaft und nachdenklich. Wir sind keine albernen Spaßvögel. Wir nehmen Gottes Wort ernst. In Ordnung. Aber lasst uns doch auch ernst nehmen, dass wir voller Freude sein müssen über dieses Christus. Und die Leute sollten es sehen, dass wir mit der größten Freude erfüllt sind, weil wir Christus kennengelernt haben. Es ist ein Grund zu feiern. Ich habe den Messias. Ich gehöre ihm. Das ist kein Verlust. Das ist ewiger Gewinn. Das ist ein unermesslicher Schatz. Größter Reichtum. Größerer Reichtum als 1000 Welten jemals bieten könnten. In diesem Sohn Gottes. Biblisches Christentum ist kein Trauerspiel. Es ist Freudenfest. Unendliche, ewige Jubelfreude. Größere Freude als Silvester und Geburtstag und Hochzeit zusammengenommen. Das größte Fest. Wisst ihr, später in Lukas Kapitel 15, da spricht Christus so Gleichnisse. Und da geht es immer darum, dass Gott das Verlorene findet. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze, der verlorene Sohn. Und was passiert dann immer nach diesen Gleichnissen, wenn das Schaf und die Münze und der Sohn gefunden wurde? Was? Es wird gefeiert. Es werden die Nachbarn, alle Bekannten zusammengerufen. Und es wird gesagt, freut euch mit mir, denn ich habe das wieder, was ich verloren habe. Und darum lasst uns fröhlich sein. Und so heißt es dort, freut sich Gott. So sage ich euch, ist Freude im Himmel bei Gott. Freude auch vor den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Kein Wunder, dass Christus hier mitmacht bei der Feier. Er lässt Levi gerne gewähren. Er lässt Levi diesen Feier für ihn ausrichten. Er legt sich mit an den Tisch, denn damals lag man am Esstisch. Vers 29, und Levi machte ihm, dem Christus, ein großes Mahl in seinem Haus. Dieses Fest ist ein Ehrenfest für Christus. Ein Fest des Christus, der Christus zu ehren. Er feiert Jesus und Jesus liegt mit am Tisch. Und sie aßen und tranken mit großer Fröhlichkeit. Sag, kennst du diese Freude? Oder ist das fremd für dich, was ich gerade sage? Christus zu feiern, zu jubeln über ihn, weil er dein Erlöser ist, weil er dir ein neues Leben geschenkt hat. Kennst du diese Feierfreude, diese wahre Fröhlichkeit über Jesus, dass du ihm zu Ehren ihn feierst? Vielleicht kanntest du diese Freude einst, aber die ist so schwach geworden. Vielleicht fast weg. Und dann betet doch mit David in Psalm 51, Vers 14, der sagt, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Schenk sie mir erneut, diese Freude über deine Rettung, über dein Heil. Lass mich erfüllt sein. Lass mich feiern über deine Rettung. Wer diese Freude des Heils hat, Nun, der behält sie nicht für sich. Der kann sie nicht für sich behalten. Nochmal Lukas 9, also Vers 29 hier in Lukas Kapitel 5. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihm zum Tisch lagen. Diese Freude soll doch ansteckend sein. Levi lag es anscheinend auf dem Herzen, dass er allen von diesem Jesus berichtet, dass er seine Freude teilt mit ihnen allen. Sie alle sollen diesen Jesus kennenlernen, sie sollen ihn feiern, sie sollen mitfeiern und sich freuen. Das ist eine Feier zur Ehre Jesu. Und diese Freude soll geteilt werden. Nun möge es auch so sein in deinem Leben. Nein, dass du dich nicht schämst für Jesus, sondern dass du ihn offen feierst. Offen feierst. Dass er deine größte Freude ist und dass du alle dazu einlädst, diese Freude kennenzulernen. Lasst uns Zeugen sein, mit Feierstimmung, mit Feststimmung, mit Jubelfreude. Levi sagt, sich mögen alle Zöllners hören. Sie sollen alle erfahren, was wahrer Reichtum ist. Ich habe den größten Schatz gefunden und ich teile diese Freude. Wir sehen hier also, der Herr, er wählt Menschen. Er beruft sie so wirksam, dass sie ihm folgen und dass sie sich abkehren von ihrem alten Leben der Sünde, um nun für ihn zu leben und ihm nachzufolgen. Solche Menschen geben dann dem Herrn alle Ehre, indem sie ihn feiern, indem sie sich freuen. Und diese Freude ist ansteckend, sie teilen sie mit ihren Mitmenschen. Das beschreibt einen biblischen Christen. Möge das der Fall in meinem und der Fall auch in deinem Leben sein. Aber, und das sehen wir nun auch, diese Freude teilen nicht alle. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, der weitaus kürzer ist, nämlich die Beschwerde der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Vers 30. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und diese Männer sprechen nicht Christus hier persönlich an, sie beschweren sich bei seinen Jüngern. Sie murren, sie meckern, sie klagen, sie kritisieren. Sie fragen die Jünger, wie könnt ihr nur? Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und mit Sündern? Wir sehen also, es waren nicht nur Zöllner dabei, sondern auch andere Menschen, die als Sünder galten. Solche, die es nicht sonderlich ernst nahmen mit der Religion, sondern die als heidnisch und gottlos galten. Nein, so etwas hätten die Pharisäer und Schriftgelehrten nie getan. Niemals, sie umgeben sich nicht mit Sündern. Sie hatten ein gewaltiges Problem mit dem Gastgeber und ein gewaltiges Problem mit der Gästeliste. Sich gemeinsam an einen Tisch zu legen und zu essen, ja, das bedeutet für einen Juden miteinander verbunden sein, Frieden zu haben, zusammenzukommen in Vertrautheit, nämlich Tischgemeinschaft zu haben. Und für die Pharisäer und Schriftgelehrten war klar, so eine Gemeinschaft darf man nicht mit Sündern haben. Doch euer Rabbi ist ein Freund, der Zöllner und der Sünder? Christus hätte stattdessen mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten essen sollen. Sie wären die richtigen Kandidaten gewesen. Was wird denn hier sichtbar in dieser Beschwerde? Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und den Sündern? Was wird hierin sichtbar? Ihre widerliche Selbstgerechtigkeit. Denn sie selbst, sie sind ja keine Sünder. Mit ihnen hätte man essen und trinken können. Aber die anderen da, das sind Sünder. Wir nicht. Mit uns essen in Ordnung, aber nicht mit denen. Das erinnert uns an Lukas Kapitel 18 später, wo Christus spricht, da heißt es ab Vers 9, und er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten und sich selbst für gerecht hielten und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber und ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich verzehnte alles, was ich erwerbe. So Christus deckt hier diese Einstellung der Pharisäer auf, dass sie sich selbst für gerecht und gut hielten und andere einfach für Sünder. Nein, der Begriff Sünder, der gilt für andere, für die Zöllner, das sind Sünder. Mit denen hat man nichts zu tun. Ach wirklich? Und ihr? Was seid ihr? Gerechte? Siehst du diese Gefahr, die in uns allen Menschen steckt? Dass du dich einfach aufregst über andere Menschen und sie für Sünder hältst, dich selbst aber für anständig, für gut und merkst dabei gar nicht, dass du blind bist für dein eigenes Leben. Du bist selbst gerecht, du hältst dich selbst für gerecht. Nun weißt du, wie der Herr Jesus Christus das findet, der feurige Augen hat und dich durchleuchtet und wirklich weiß, wie du bist? Es widert ihn an. Es ist abscheulich. Prüfe dich. Frag dich, wie urteilst du über dich selbst? Sind die anderen bloß irgendwelche bösen Sünder und du selbst, was bist du, ein Gerechter? Diese Einstellung möchte Christus sehen. Er spricht ja dann weiter in Lukas Kapitel 18. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Wörtlich, Gott sei mir Sünder ein Sühnender. Sühne du, zahle du für meine Sünde. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Im Gegensatz zu jenem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Achte ganz genau auf deine Einstellung, wie du zum Herrn Jesus Christus kommst. Sieh hier, komm in Selbsterhöhung, in Selbstgerechtigkeit. Nun, was sagt Christus dazu? Wie reagiert er auf diese Beschwerde? Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Die Beantwortung Christi auf eben jene Beschwerde. Vers 31. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Mit einem einzigen Satz entkräftet Christus alle ihre Anklagen und deckt in einem Moment ihr Herzensproblem auf. Christus macht deutlich, ja, ihr habt recht, sie sind alle Sünder. Aber das ist genau der Grund, warum ich zu ihnen gekommen bin. Sie sind alle krank, ja, es ist wahr. Sie sind krank an Sünde. Ja, die Pharisäer haben völlig recht, es sind Sünder. Aber genau das ist der Grund, warum der Herr Jesus erschienen ist und warum er sie aufsucht. Er ist gekommen als himmlischer Arzt. Wenn die Menschen gesund wären, dann bräuchten sie diesen Arzt nicht. Ihr sagt, ich soll mich fernhalten von Sündern, ja? Ihr habt anscheinend gar keine Ahnung, warum ich überhaupt in diese Welt gekommen bin. Wären die Menschen gesund, wären sie gerecht, ohne Schuld vor Gott, dann hätte Christus nicht Mensch werden müssen, um für sie zu sterben. Nein, Christus ist erschienen für die Kranken, die ihn brauchen. Jesus kann sagen, er ist gekommen, um Sünder zu Buße zu rufen. Kurz davor hat Christus einen Aussätzigen berührt und geheilt. Er wurde nicht unrein, sondern der Unreine wurde rein. Und so auch hier bei der Feier. Christus kommt nicht, ihre Unreinheit zu teilen und mitzusündigen. Er lässt sich nicht beeinflussen von ihrem sündigen Wesen, sondern er beeinflusst sie. Er kommt, um diese Menschen zu heilen, damit sie nicht so bleiben, wie sie sind. Sie sind allesamt sterbenskrank vor Sünde. Christus hat eine Mission. Warum hat er denn den Ort der vollkommenen Reinheit, den Himmel, verlassen? Er ist gekommen, um kaputten, kranken, sündigen, ungerechten Menschen zu begegnen und sie zu behandeln. Das ist sein Auftrag. Hast du verstanden? Was meint er denn genau, welche Behandlung er vollzieht an den todkranken Sündern? Vers 32, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist also seine Behandlung, seine Therapie, sein Wort. Er ruft. Sein Wort hat Macht, Sünder zu bewegen zur Buße. Das heißt, dass sie völlig umdenken, dass sie sich abkehren von ihrem alten, sündigen, gottlosen Leben und jetzt ein neues Leben führen unter der Herrschaft Jesu Christi. Das ist doch das, was er gerade an Levi demonstriert hat. Sein Ruf bewegt Sünder zur Buße, sodass Levi sich abwendet von der Sünde und Christus nun nachfolgt. Dazu ist Jesus erschienen, durch die Macht seines Wortes Sünder zu bekehren und zu heilen von ihrer Krankheit der Sünde. Denn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben überhaupt nicht verstanden, was der Auftrag des Messias ist. Sie denken, er kann doch keinen Umgang mit Sündern haben. Das ist genauso lächerlich, wie wenn du sagen würdest, ein Arzt dürfte doch keinen Umgang mit Kranken haben. Das ist sein Beruf. Das ist die Berufung Jesu Christi, Sündern zu begegnen, sie zur Buße zu rufen. Er ist nicht gekommen für Gerechte, sondern für Sündenkranke. Wenn Christus so denken würde wie die Pharisäer, dass er keinen Umgang mit Sündern haben dürfte, dann wäre er überhaupt nicht in diese Welt gekommen. Denn hier ist kein einziger Gerechter, mit dem er Gemeinschaft haben könnte. Die Bibel sagt, da ist keiner, der ohne Sünde ist, auch nicht einer. Sie sind allesamt ungerecht, allesamt. Und wer sagt, er hat keine Sünde, der betrügt sich selbst und macht Gott zum Lügner, der gesagt hat, dass alle Menschen Sünder sind. Ja. Nein, hätte Christus keinen Umgang haben wollen mit Sündern, dann wäre er gar nicht erst erschienen. Er ist nicht gekommen, um ihre Sünden zu teilen. Er ist gekommen, um sie von ihren Sünden zu heilen als Arzt, der himmlische Arzt. Alle Menschen sind unendlich unter seiner Würde. Er würde sich mit niemandem abgeben, doch er kommt, um Kranke zu heilen. Und hier stellt sich nun die alles entscheidende Frage für dein Leben. Ist er auch für dich gekommen? Weißt du, was du dazu tun musst? Du musst diese Diagnose akzeptieren über dein Leben, dass du krank bist, dass du dich selbst nicht für gerecht hältst, sondern erkennst, dass du ein Sünder bist. Schmerzhaft, diese Diagnose zu sehen. Es ist schmerzhaft, es tut weh. So manche Träne wirst du weinen, wenn du erkennst, wie krank du in Wirklichkeit bist. Aber wenn der Herr dir aufzeigt, wie schuldig, wie sündig du eigentlich bist, wie krank, wie durch und durch sterbenskrank du bist, dann tut er das, weil er dir aufzeigen möchte, dass er dich davon heilen will. Er ist gekommen als Arzt. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Sag mir, erkennst du dich als Kranken oder glaubst du, du bist gesund? Ja, dann hat Jesus anscheinend nichts mit dir zu tun. Er ist nämlich gekommen für die Kranken und nicht für die, die sich gerecht halten. Die Pharisäer, sie hielten sich selbst für gesund. Sie dachten, sie seien gerecht. Die anderen sind Sünder, aber nicht sie. Möge es bei dir anders sein. Mögest du deine Not, dein Elend, deine Krankheit, deine Sünde, deine Schuld erkennen, dass du todkrank bist in Sünden, da liegst und ewig, ja ewig sterben wirst, wenn nicht der einzige Arzt, der die Vollmacht hat, dich zu heilen, wenn nicht er in dein Leben hineinspricht zur Buße und dich heilt. In Jesaja Kapitel 55, ab Vers 6 heißt es, such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose, wie Levi, verlasse seinen Weg. Und der Mann der Bosheit, verlasse seine bösen Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen. Er kehre um zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. So ruft der Herr die Kranken, jetzt auch hier in unserer Mitte. Und ich habe schon öfter gesagt, diese Gemeinde hier, ich weiß nicht, was du über diese Gemeinde denkst, aber diese Gemeinde hier ist ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus. Ein Haus für Kranke, nicht für Gesunde. Wenn du gekommen bist, um vollkommen gerechte Menschen zu sehen. Und wenn du meinst, dass du gesund wärst, ohne Sünde, dann bist du vollkommen fehl am Platz hier. Denn die Gemeinde ist ein Krankenhaus, wo wir dem Arzt begegnen. wo er in unserer Mitte wandelt und uns behandelt durch sein Wort, wo er uns ruft zur Umkehr, wo er an uns arbeitet, an uns wirkt, uns therapiert, uns heilt. Und darum achte darauf, wie du in dieses Krankenhaus kommst. Komm niemals mit einer Einstellung der Selbstgerechtigkeit, als hättest du jetzt hier in diesem Moment keine Begegnung nötig mit dem Arzt. Na, sagst du nicht manchmal zu Leuten, ich kann dir einen guten Arzt empfehlen? Nun, hier ist der einzig wahre, der wirklich hilft. Der einzige, die einzige Adresse für einen Sünder. Er ist der Arzt für alle Sünder, die zu ihm kommen. Und auch uns Christen muss das immer wieder gesagt sein. Ich meine, vielleicht kennst du diesen Gedanken, dass du sagst, ich kann jetzt gerade nicht zu Jesus kommen. Ich kann jetzt nicht in seine Gemeinschaft treten, weil ich bin sündig. So wie Petrus einige Verse zuvor zu Jesus sagte, geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mann. Das ist so, als ob ein Kranker sagt, ich kann nicht zum Arzt gehen, weil ich krank bin. Nein, eben weil du krank bist. Nun, eben weil du sündig bist, musst du doch kommen zu diesem Jesus. Du hast doch keine Alternative. Du hast doch keine andere Möglichkeit, als allein zu kommen zu diesem Arzt. Mit all den Sünden und Krankheiten, die du auch noch als Christ in deinem eigenen Herzen und Leben entdeckst. Darum vertraue dich auch als Christ in diese liebevollen Hände dieses Arztes, der niemanden verachtet, der bei ihm Hilfe sucht, Gnade und Erbarmen und Vergebung und Veränderung. Und weißt du, du musst nicht erst irgendwie eine Zahlung leisten, irgendwie Arztkosten bezahlen. Levi, der hat die Schulden der Leute eingetrieben, bis alles bezahlt war. Dieser Christus kam nicht, um andere bezahlen zu lassen. Im Gegenteil, er kam, die Schulden auch von Levi auf sich zu nehmen und zu bezahlen. Die ganze Sündenschuld, ein für alle Mal zu bezahlen. Alle Schuld von Levi wurde bezahlt am Kreuz. Er hat den Schuldschein beglichen für diesen sündigen Mann durch sein Blut. Was hat Christus gegeben als Preis? Sein eigenes Leben. Der Arzt gibt sein Leben, um die Kranken zu heilen. Sag, hat er das auch für dich getan? Hat er. Wenn du das glaubst, dann wirst du feiern. Man muss nicht erst irgendwie künstlich eine Feierstimmung erzeugen. Durch irgendwelche besonderen Lichter und besonders tolle Musik oder was auch immer. Diese Festfreude ist in deinem Herzen, weil du Christus hast. Christus ist kaum Grund ewiger Freude. Nun, lasst uns in dieser Freude leben und lasst uns diese Freude teilen, denn diese Freude soll ansteckend sein. Gelobt, ja gefeiert in Ewigkeit, sei Jesus Christus, der Herr, unser Arzt. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, du größter Arzt, der du die größte Krankheit heilst, die Sünde, und den Lohn der Sünde, den Tod. Herr, wir freuen uns über dich, wir freuen uns über dein großes Erbarmen, dass du dich erbarmt hast über Levi, der ein großer Sünder war. Aber du hast ihn gesehen und du hast ihn berufen mit einer wirksamen Berufung, sodass er sogleich alles verließ und aufstand und dir nachfolgte. Herr, welch eine gewaltige Rettung hast du vollzogen an diesem Levi. Wie hast du ihn verändert? Wie hast du ihn gebraucht als den Apostel Matthäus? Ja, und viele von uns können bezeugen, dass du in unser Leben hineingesprochen hast und uns verändert hast und uns zu deinen Nachfolgern gemacht hast. Vielleicht nicht bei jedem so gewaltig auf einen Blick und in einem Augenblick so eine Veränderung wie bei Levi, aber doch hast du an uns allen, die wir glauben dürfen, Gewaltiges getan. Weil du dich erbarmt hast. Wegen deiner Gnade, die ewig währt, und nicht wegen uns. Denn wir alle sind Sünder, waren es und sind es immer noch, aber du hast uns gesehen und hast dich über uns erbarmt und hast uns gerettet allein aus Gnaden. Und wir preisen dich dafür und wir bitten dich, Herr, dass du uns die Freude darüber mehrst. Dass wir uns wirklich freuen, dass wir feiern über so einen Retter. Über so einen Arzt, der uns heilt von unserer schlimmsten Krankheit, der uns heilt sogar vom Tod. Und dass unsere Freude nicht für uns bleibt. Wie könnte denn so eine Freude irgendwie nur innerlich sein? Nein, dass sie nach außen dringt, dass wir anderen davon erzählen, die genauso schlimme Sünder sind wie wir, Herr. Dass auch sie hören mögen, der Arzt ist gekommen. Nicht für die, die sich selbst würdig halten, die meinen, sie sind etwas, sie sind gerecht, sondern für die, die erkennen, dass sie Sünder sind, dass sie todkrank sind und dass sie einen Arzt brauchen, der sie heilt und rettet. Und so bitten wir, dass du uns alle gebrauchen mögest als treue Nachfolger und als treue Verkündiger deines Heils und dass auch durch uns noch Menschen hören mögen von dem großen Arzt und dass sie ihre Krankheit erkennen und dass sie sich zu dir wenden und Buße tun von all ihren Sünden und Heilung erfahren in dir. Sorge dafür, dass jeder einzelne von uns immer wieder seine Sünden erkennt und Buße tut und zu dir flieht, dem einzigen Arzt, der uns heilen kann. Und sei mit all denen, die heute dein Wort gehört haben und die noch in ihrer Krankheit sind und die vielleicht noch nicht einmal Augen haben, es zu sehen. Wir bitten, dass du ihre Augen öffnest, dass sie ihre Krankheit erkennen und dass sie erkennen, wo der Arzt ist und dass auch sie zu ihm kommen und vor ihm niederfallen und ihm ihre Sünden bekennen und Buße tun und um Rettung bitten und erleben dürfen, dass du auch für sie gekommen bist. Wenn sie aufhören, stolz zu sein und sich für gerecht zu halten, sondern wenn sie erkennen, dass sie krank sind und Heilung brauchen. Herr, wie groß ist deine Gnade. Lass uns niemals überheblich werden. Lass uns niemals werden wie die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten. Indem wir auf andere schauen und sagen, das sind die Sünder. Sondern indem wir immer wieder durch deine Gnade erkennen, dass wir diejenigen sind, die Christus brauchen. Sei gepriesen, dass du niemandem, der das erkennt und der dich um Hilfe und Heilung bittet, jemals die Heilung versagst, sondern dass du alle aufnimmst, die so zu dir kommen. Lass uns erleben, dass es noch viele sind, die Heilung suchen und finden bei dem größten Arzt, der extra dafür gekommen ist, um uns Sünder, um uns sterbenskranke Menschen zu heilen. Gepriesen seist du und gefeiert seist du, schon jetzt in unserem Leben und in alle Ewigkeit. Amen.